Deutschlandfunk. Hintergrund.
Syrien und Saudi-Arabien. Wie Deutschland mit Autokraten umgeht. Von Mark Turner.
Syrien 2011. Hunderttausende gehen im ganzen Land auf die Straße gegen das Regime von Bashar al-Assad. Sie fordern die Achtung der Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, soziale und wirtschaftliche Perspektiven. Das Regime reagiert umgehend und brutal. Demonstranten werden verhaftet, gefoltert, getötet. Verbrechen, die mittlerweile gut dokumentiert sind. Auch desertierte syrische Militärs haben davon berichtet. Und es geht nicht um Einzelfälle, sagt der Berliner Menschenrechtsanwalt Patrick Kroker, der sich seit Jahren mit Syrien beschäftigt.
Es ist absolut systematisch. Man geht davon aus, dass noch über 100.000 Leute in Syrien verschollen sind, weil sie in diesem Folterapparat verschwunden sind, weil sie gefangen wurden und entweder immer noch dort ihr Leben fristen und heftigst missbraucht werden oder eben schon gestorben sind.
Ein Überläufer hat sich auch an Lamia Kador gewandt, syrischstämmige Bundestagsabgeordnete der Grünen, und Einblick in das Foltersystem des syrischen Regimes gegeben.
Ich fragte ihn, was er denn glaube, wie viele Menschen er denn selbst quasi unter die Erde gebracht hat oder beziehungsweise katalogisiert haben muss. Und er sagte, ich kann das natürlich nicht verifizieren, das sind seine eigenen Angaben, die hat er aber auch vor Gericht hier so angegeben, rund 1 Million Menschen hat er alleine im Umkreis von Damaskus katalogisiert, die tot waren und wahrscheinlich auch missbraucht waren oder gefoltert wurden.
Trotz dieser Schilderungen, Syriens Machthaber Bashar al-Assad sitzt heute wieder fest im Sattel. Mehr noch, er betritt langsam wieder die internationale Bühne. Im Frühjahr dieses Jahres nimmt Assad erstmals seit Jahren wieder an der Sitzung der Arabischen Liga teil, einem Verbund, in dem sich 22 Staaten der Region zusammengeschlossen haben. Assad darf sich beim Treffen der Arabischen Liga äußern und greift den Westen an.
Heute kann sich die arabische Gemeinschaft endlich wieder neu aufstellen. Inmitten einer Welt, die vom Westen dominiert wird. Von einem sittenlosen Westen, der keine Prinzipien mehr hat. Von einem Westen, der keine Freunde und Partner mehr findet.
Assad ist zurück. 2011, nach der brutalen Niederschlagung der syrischen Protestbewegung, war er aus der Staatengemeinschaft ausgeschlossen worden. 12 Jahre später ist Syrien wieder Teil der Arabischen Liga. Orchestriert hat Syriens Rückkehr in die Arabische Liga jemand, der international selbst lange Zeit als Paria galt: Mohammed bin Salman, der Kronprinz und designierte König von Saudi-Arabien. Ihm zur Last gelegt wird der Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi.
Angesichts der Faktenlage gibt es für mich wenig Zweifel, dass dem Kronprinzen dafür eine strafrechtliche Verantwortung zugewiesen werden kann.
Das sagte die französische Juristin Agnès Callamard nach Abschluss ihrer Untersuchungen 2019 dem Deutschlandfunk. Sie war UNO-Sonderermittlerin im Mordfall Khashoggi. Damals richtete sie eine Aufforderung an westliche Politiker, wie sie aus ihrer Sicht auf internationalem Parkett mit Mohammed bin Salman verfahren sollten.
Don't shake hands, just say hi.
Schüttelt ihm nicht die Hand, sagt einfach nur hi. Eine kleine Kopfbewegung reicht. Damit sendet man schon ein diplomatisches Zeichen aus. Das ist das Minimum. Und in Interviews und Statements sollten weder ein deutscher Außenminister noch andere Verantwortliche davon abweichen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht tolerabel sind, dass sie keine gezielten Morde und keine Straflosigkeit hinnehmen.
Targeted killings and lack of accountability.
Wie sollen westliche Politiker umgehen mit Menschen wie Mohammed bin Salman, der offenbar mitverantwortlich für einen Mord an einem kritischen Journalisten ist? Wie sollen sie mit Bashar al-Assad umgehen, der für die brutalen Repressionen in seinem Land verantwortlich ist? Sollen westliche Politiker mit ihnen das Gespräch suchen, um festgefahrene Konflikte zu lösen? Oder schwächt man durch Gespräche und mögliche Zugeständnisse das eigene Selbstverständnis? Die eigene demokratische Identität. Bashar al-Assad zu treffen, scheint für führende westliche Politiker und Politikerinnen jedenfalls ein No-Go. Aber an die Empfehlung von der ehemaligen UNO-Berichterstatterin Kalamar, Prinz Mohammed bin Salman demonstrativ zu schneiden, haben sie sich nicht gehalten.
Mohammed bin Salman ist mittlerweile, nachdem er nach dem Khashoggi-Mord ja doch sehr stark in die Kritik geraten ist, wieder auf der internationalen Weltbühne angekommen.
Sebastian Sohns ist leitender Forscher beim Bonner Carpo, dem Zentrum für angewandte Forschung in Partnerschaft mit dem Orient. Der Islamwissenschaftler ist auf Saudi-Arabien spezialisiert, Autor mehrerer Bücher zum Land.
Joe Biden war bei ihm, Olaf Scholz war bei ihm, er war jetzt bei Emmanuel Macron in Frankreich. Das heißt, Mohammed bin Salman hat sich rehabilitiert, ist mittlerweile ein sehr einflussreicher Staatsmann, auch wenn es selbstverständlich weiterhin kritische Stimmen gibt, scheint es so zu sein, als habe er eben auch den Reputationsschaden, den der Khashoggi-Mord ausgelöst hat, überwunden.
Auch Außenministerin Annalena Baerbock war Mitte Mai in Saudi-Arabien und warb dort für engere Wirtschaftsbeziehungen. Business as usual mit jemandem wie Mohammed bin Salman? Ja, meint Saudi-Arabien-Experte Sohns. Darum sollte Deutschland sich bemühen.
Wir brauchen Alternativen, was unsere Energieversorgung angeht. Und damit sind Länder wie Katar und Saudi-Arabien wieder sehr viel stärker in den Fokus gerückt. Und damit einher geht auch ein neuer Pragmatismus. Olaf Scholz war vor Ort, Annalena Baerbock war in diesem Jahr da, sodass man hier auch aufgrund des Krieges in Russland und aus vielen anderen Gründen schon auch einen deutlichen Pragmatismus im Umgang mit Saudi-Arabien und damit auch mit dem Kronprinzen sieht.
Agnès Callamard hält das für fatal. Sie warnt die westliche Staatengemeinschaft davor, bei ihren eigenen Prinzipien Zugeständnisse zu machen. Die damalige UNO-Ermittlerin im Fall Khashoggi ist heute Generalsekretärin von Amnesty International. Doch Teile des Beweismaterials, das sie im Fall Khashoggi sichtete, gingen ihr nicht aus dem Kopf, sagt sie damals dem Deutschlandfunk. Vor allem nicht die Audiomitschnitte aus dem saudischen Konsulat in Istanbul, in dem Khashoggi mutmaßlich ermordet wurde.
According to the several people that I have spoken with,
nach dem übereinstimmenden Urteil mehrerer Fachleute wurde er stranguliert oder erstickt. Möglicherweise wurde ihm eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Dann hört man das Geräusch von Plastik. Und das könnte mit dem nächsten Schritt zusammenhängen, indem man von Herrn Khashoggis Körper die Gliedmaßen abtrennte. Die vorherrschende Interpretation läuft darauf hinaus, dass man Plastik auf dem Boden ausbreitete. Darauf legte man den Körper und dann nahm man ihn auseinander.
The body was laid on top of those plastic and it was dismembered.
Wer ist dieser Prinz Mohammed bin Salman, der seit Mitte der 2010er Jahre die Politik Saudi-Arabiens bestimmt und mit dem westliche Politiker immer enger zusammenarbeiten? Wie regiert er sein Land?
Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber er glaubt, dass das Land entwickelt werden soll, dass es, ich würde nicht sagen liberaler werden soll, aber sagen wir viel menschlicher.
More, let's say, human or something.
Abdel Nasser Rarem ist Künstler und kein Lobredner der Macht. Er gehört zu den ganz wenigen, die den Kurs des Königreichs stets offen kritisierten. Eines seiner spektakulärsten Werke ist eine Moschee, zusammengeschmiedet aus Gitterstäben. Eine Moschee, die einem Gefängnis gleicht. Im Sommer 2018 kann er seinen Enthusiasmus über den Kronprinzen kaum bremsen. Mohammed bin Salman, sagt er, habe in der saudischen Gesellschaft einen ungeahnten Modernisierungsschub ausgelöst. Er beziehe Stellung gegen die jahrzehntelange Staatsideologie, den Wahhabismus. Der habe ganze Generationen mit seinen Feindbildern indoktriniert und mit Denkverboten geknechtet.
Uns wurden der Hass und die Kampfbereitschaft eingeimpft, mit uralt Geschichten über Menschen, die wir gar nicht kannten. Und in diesem Sinn wurden wir ständig auf Kampf eingestellt, ohne überhaupt zu wissen, gegen wen wir eigentlich kämpfen. Und nun ist das anders. 10 Jahre habe ich um eine Lizenz für dieses Atelier gekämpft, ohne Erfolg. Jetzt, durch den Wandel, habe ich sie bekommen. Und das ist toll.
So this is something amazing.
Nur wenige Wochen später, im Herbst 2018, ließ Mohammed bin Salman offenbar den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi ermorden. Zudem spitzte sich die Lage im Nachbarland Jemen zu. Dort hatte Mohammed bin Salman einen blutigen Stellvertreterkrieg gegen den Iran begonnen, mit zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung. Saudi-Arabien scheint sich aktuell vom Paradigma des Wahhabismus, also der strengen Auslegung des Islams, und vom religiösen Extremismus zu entfernen. Doch offensichtlich um den Preis eines neuen Paradigmas: Machtpolitik und Autokratie. Gegen Kritiker im Land gehen die Behörden weiterhin rigoros vor. Bei vielen Saudis tut das der Verehrung für den Prinzen keinen Abbruch. Das konstatiert die grüne Außenpolitikerin Lamia Kadua. Denn
gleichzeitig sehen wir schon eine Entwicklung, eine Veränderung des Status quo, die man andererseits ja auch würdigen muss, weil man sie lange Zeit ja auch angeprangert hat, dass sie nicht stattfindet. Jetzt findet sie statt, aber sie findet unter einem vermeintlichen Mörder statt, also ein Auftragsmörder statt, wenn man so will.
Bei einem Besuch in Saudi-Arabien im Herbst vergangenen Jahres war Kadour erstaunt darüber, in welchem Tempo sich das Land modernisiert.
Und ja, ich muss schon feststellen, dass in den letzten 5 Jahren, das muss man schon anerkennen, dieses Land sich bewegt hat, die Gesellschaft sich bewegt hat. Das kann man einerseits sehr positiv betrachten. Es gab also Frauen, die wirklich Auto fuhren. Es gab also auch Frauen, die wirklich kein Kopftuch trugen. Wie gesagt, die Jugendlichen in Saudi-Arabien, viele junge Menschen, die ich kennenlernen durfte, also sind regelrecht obsessiv. Aber sie sind wirklich, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie sprechen über einen Superstar, so wird der angehimmelt.
Seit einiger Zeit zeichnet sich noch ein weiterer Paradigmenwechsel ab. In der Außenpolitik scheint Mohammed bin Salman die Provokation, die Konfrontation plötzlich aufzugeben. Islamwissenschaftler Sebastian Sohns.
Es gab dann im Januar 2021 die Beilegung des Konflikts mit Katar. Es gab ja jetzt erst in diesem Jahr dann auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Iran unter Vermittlung der Chinesen, Annäherung an die Türkei. Und als letztes Beispiel ist die Wiederaufnahme von Syrien unter dem Regime von Bashar al-Assad in die Arabische Liga tatsächlich auch ein Beispiel dafür, dass man nun versucht, Konflikte zu managen und nicht mehr zu eskalieren.
Vor einigen Tagen lud Mohammed bin Salman sogar zu einer Konferenz ins saudische Jeddah ein, um Lösungen für den Ukraine-Krieg zu erarbeiten. Ein Treffen, zu dem auch Bundeskanzler Scholz seinen außenpolitischen Berater schickt. Viele Beobachter fragen sich, was Saudi-Arabiens Regenten zu diesem Paradigmenwechsel in Richtung Ausgleich und Diplomatie bewogen hat. Will er angesichts des verheerenden Medienechos auf den Khashoggi-Mord sein Image verbessern? Ist es die Tatsache, dass er im Jemen nicht vorankommt? Fest steht aus Sicht der Bundesregierung offensichtlich, Dialog ist gut für die Region. Bereits im Frühjahr dieses Jahres signalisiert Außenministerin Annalena Baerbock das durch ihren Besuch in Saudi-Arabien.
Hier vor Ort in Jeddah sieht man die vorsichtigen Schritte der Öffnung, die es in den letzten Jahren gab. Das verdient Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände.
In Jeddah macht sie außerdem klar, wo aus deutscher Sicht eine Grenze liegt. Sprechen mit bin Salman ja, nicht aber mit Assad, dessen Rückkehr in die Arabische Liga kritisiert Baerbock.
Für uns ist essentiell, es kann keine einfache Normalisierung geben. Wenn ich mich in die Haut der Nachbarn versetze, kann ich verstehen, dass sie sagen, es kann aber auch nicht so weitergehen, dass wir alle sagen, die Lage ist unerträglich und dann passiert weiter nichts. Aber für uns ist essentiell, dass eben der Schritt-für-Schritt-Ansatz der Vereinten Nationen weiter verfolgt wird.
Diesem Ansatz nach soll Assad sich vor Gesprächen erst zu innenpolitischen Reformen bereit erklären, zu Wahlen und damit auch bereit sein, abzutreten. Das ist auch fraktionsübergreifend im Bundestag die Linie. Nur eine Partei macht da seit Jahren eine Ausnahme, die AfD. 2018 reiste eine AfD-Delegation zu Gesprächen in die syrische Hauptstadt Damaskus. Die damals publik gewordenen Fotos von Massentötungen waren für den Delegationsleiter Christian Blecks, 2018 und auch heute AfD-Abgeordneter im nordrhein-westfälischen Landtag, kein Thema. Auch zu anderen Verbrechen des Regimes habe er keine Erkenntnisse gewonnen, sagte Blecks damals.
Da kann ich Ihnen so weiter nicht zu sagen, was da an Verbrechen gelaufen ist.
Das galt aus seiner Sicht auch für den inzwischen bestätigten Vorbericht der Internationalen Chemiewaffenkontrollbehörde OPCW, die einen Chemiewaffeneinsatz 2018 dem Assad-Regime anlastete.
Also da kann mir doch keiner was erzählen. Also dieses Märchen, dass hätte da ein Giftgasangriff stattgefunden, ist doch absurd vollkommen.
Worauf es für Teile der AfD und die Parteispitze bis heute ankommt, ist, die Blockadehaltung gegen Assad aufzugeben, Assad als Partner zu begreifen, mit dem Ziel, die vielen syrischen Flüchtlinge in Deutschland wieder zurückzuschicken. Ähnlich äußerten sich in diesem Jahr der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla und der AfD-Außenpolitiker Steffen Cotré. Sie forderten die Bundesregierung auf, ihre Politik gegenüber Syrien zu ändern, die Sanktionen zu beenden und damit die Voraussetzung zur Rückkehr von Flüchtlingen zu schaffen. Überschneidungen gibt es da auch mit der Linkspartei, jedenfalls mit einigen ihrer Politiker. Eine Minderheit um die Wagenknecht-vertraute Sevim Dardelen unterzeichnete schon 2012, nach Assads blutiger Unterdrückung des Aufstands, einen Aufruf gegen westliche Syrien-Sanktionen. In einem Interview mit dem SWR forderte Dardelen Anfang dieses Jahres, die Sanktionen gegen das Assad-Regime aufzuheben, aus humanitären Gründen, um die Menschen vor Ort zu versorgen. Auch wenn es Assad selber ist, der den Zugang zu Hilfsgütern durch Grenzschließungen in Nordsyrien verknappt.
Der Westen muss diese Sanktionen aufheben. Und ich finde es unsäglich, dass ja auch Bundesaußenministerin Baerbock das Leid der Menschen in Syrien für geopolitische Zwecke ausnutzt, um den Konflikt über die Öffnung der Grenzübergänge in Nordsyrien aufleben zu lassen, anstatt für ein Ende der Wirtschaftsblockade einzutreten und Hilfe für ganz Syrien zu veranlassen.
Die Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Syrien steht aktuell nicht auf der Tagesordnung der Bundesregierung. Zum Glück, meint die Syrerin Ruham Hawash. Sie sitzt im Büro einer Berliner Menschenrechtsorganisation. Sie wurde selbst gefoltert und lebt seit längerem in Deutschland. Die Beziehungen zu Assad normalisieren?
Das wird dazu führen, dass viele Menschen nach Syrien geschickt werden, dass diese Menschen, die zurückkehren, wieder inhaftiert werden und gefoltert werden und auch, dass sie wieder verschwinden.
Sprechen mit Diktatoren und mutmaßlichen Massenmördern? Auch die Politik demokratischer Staaten muss sich an wirtschaftlichen Interessen und anderen Realitäten ausrichten. Aber Ruham Hawash warnt davor, über vermeintliche Realitäten die Prinzipien zu vergessen. Denn real ist für sie vor allem dies: der Tod der Opfer, die Angst um Freunde und Familie und die Erinnerung an ihre eigene Folter. Die Drohungen der Folterer wie diejenige mit der blauen Fliege. In Syrien sprichwörtlich für die Fliegen, die sich auf die Leichen und Kadaver setzen.
Sie haben mir gesagt, ich werde nie zurück nach Hause und meine Familie wird nie erfahren, wo ich bin. Und sogar die blaue Fliege wird nicht wissen, wo ich bin.
Das war der Hintergrund. Syrien und Saudi-Arabien. Wie Deutschland mit Autokraten umgeht. Die Redaktion hatte Frederik Rother.